Tick-Tock, 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 Radio-Tock. Eine andere Welt ist möglich.
Herzlich willkommen zur 1000. Sendung von Radio Attac. Zu dieser historischen Sendung begrüßt Sie recht herzlich Sabine Weninger-Botlack und Gerhard Gutsche. Dass eine andere Welt möglich ist, haben wir in den vergangenen 20 Jahren immer wieder hörbar gemacht. Radio Attac ist 2003 angetreten, um einen Wandel zu fordern, zu fördern und zu begleiten, der nicht aufzuhalten war. 2019 warb die Biennale mit dem Satz »May you live in interesting times« und »Wir leben in interessanten Zeiten, die aufreibend sind«, kräftezehrend und teilweise vollkommen verrückt. Demokratie erscheint so gefährdet wie nie in der Zweiten Republik, aber auch in anderen Ländern in Europa sind gewisse Strömungen und ihre politischen VertreterInnen mittendrin, regieren sogar, statt verpönt zu sein. Sie marschieren seit Jahren und diejenigen, die sich darüber empören, werden als linke SpinnerInnen abgetan. Sie marschieren nicht nur und skandieren und schwenken ihre Fahnen, sie posten, sie kommentieren, sie hassen auf der Straße und im Netz. Wie sehr sie hassen und was sie damit anrichten, hat am vergangenen Freitag einen katastrophalen Höhepunkt erreicht. Die oberösterreichische Ärztin Doktorin Lisa Maria Kellermeier, die die letzten beiden Jahre in den Dienst der Bekämpfung der Pandemie und dem Wohl ihrer Patientinnen und Patienten stellte, wurde in den Selbstmord getrieben. Sie ist ein Opfer von psychischer Gewalt, von Hass aus dem Netz und von einem System, das sie im Stich gelassen hat. Ein System, das seit März 2020 zugesehen hat, wie sich etwas zusammenbraut. Wöchentliche Pressekonferenzen und Chaos statt Klarheit. Sogenannte Corona-Leugner schrien nach Freiheit für sich selbst, während sie die von anderen bedrohten und damit auch beschränkten. So wie die von Frau Dr. Kellermeier, die einen Panikraum in ihrer Praxis einrichten musste und diesen dann auch fast nicht mehr verlassen hat. Aus Angst, irgendwann ihrem Mörder gegenüberzustehen. Dem einen der vielen, die ihr in fürchterlichen Nachrichten das Leben zur Hölle gemacht haben, gedroht haben, in ihrer Praxis gestört haben. Österreich hat ein gewaltiges Gewaltproblem. Just an jenem Tag, als die Allianz Gewaltfrei Leben und der Frauenring eine Pressekonferenz zum Thema Frauenpolitik im Krisenmodus abgehalten haben, wurde über den Tod von Doktorin Kellermeier in den Medien berichtet. Was passiert, wenn dem zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, was um uns herum passiert, hat Dr. Peter Kruse im Juli 2010 dem Deutschen Bundestag bei der Enquete-Kommission zum Thema Internet und digitale Gesellschaft erläutert. Aber zuvor ein bisschen was zu Radio Attac. Schließlich ist das die 1000. Sendung. Resilienz, das Trendwort der Gegenwart, dem ich zum ersten Mal 2012 begegnet bin. Damals war ich noch verwundert, dass die Bankenkrise 4, eigentlich 5 Jahre zuvor so wenig spürbare Systemänderung mit sich brachte. Ich war mit einigen Bankerkollegen damals der festen Überzeugung, dass wir 2013, allerspätestens 2015, den absoluten Systemcrash miterleben. Von daher war ich froh, Resilienz kennengelernt zu haben, denn ich wusste, ich würde sie brauchen. Aber der Crash kam nicht. Stattdessen wurden mir die Ursachen und vor allem die Auswirkungen der Bankenkrise immer mehr bewusst und niemanden schien das zu interessieren. Also niemanden von denen, die etwas ändern hätten sollen. Es hatte den Anschein, als würde niemand etwas ändern wollen. Während die EU seitenweise verpflichtende Rechts- und Konsumentenschutzinformationen für Bankkunden an die Produktvergabe knüpfte, was gut ist, schoss eine Parallelwelt der unbegrenzten Möglichkeiten in Form eines Schattenbankensektors ins Universum, an dem wenige Finanzinstitutionen nicht beteiligt sind. Ich glaube, es war 2011, als ich das erste Mal von Attac Österreich hörte. An dieser Stelle, Attac hat nichts mit Attacke zu tun, sondern bedeutet auf Deutsch Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen im Interesse der Bürger. Die Gründung von Attac Frankreich geschah 1998 nach einem Artikel des spanischen Journalisten Ignacio Ramonet im Le Monde Diplomatique 1997, der eine Vereinigung für eine Tobis-Steuer zum Nutzen der Bürger vorschlug. Und der Artikel wiederum war seine Forderung nach einer Regulierung des Finanzsektors im Zuge der Asienkrise. Aber das ist doch alles Schnee von gestern. Welche Krise? Also habe ich Attac Österreich in Bad Ischl kennengelernt und danach Christian Felber, der seine Ideen zur Gemeinwohlökonomie veröffentlicht hatte. Ich habe eine Zeit lang eine Attac-Gruppe in Bad Ischl begleitet und für den Vortrag mit Felber in Bad Gäusern mussten wir extra Sesseln aus einem anderen Raum holen, weil die Bude voll war. Menschen wollten eine andere Welt. Eine gerechtere. Und dann lernte ich Gerhard Gutschi kennen. Jenen Mann, der Radio Attac von den ersten Stunden an begleitet hat. Der Mann, der Radio Attac all die Jahre am Leben erhalten hat. Ohne Bezahlung. Knapp 30 Minuten jede Woche. By the way, eine gute Sendung zu produzieren ist verdammt harte Arbeit. Wussten Sie, dass man 3 Stunden über die Formulierung eines Satzes nachdenken kann? Danke, Gerhard, an dieser Stelle für eine unglaubliche Zeit, die geprägt war von Wertschätzung und Aufrichtigkeit, selbst bei der schärfsten Kritik. Frust ist ein ständiger Begleiter, wenn du an der Beseitigung von Ungerechtigkeiten arbeitest. Und dann noch unbezahlt, blöder geht kaum. Aber was dann ein wenig tröstet und Kraft gibt, weiterzumachen, ist zum Beispiel, wenn es ein Volksbegehren zum bedingungslosen Grundeinkommen gibt. Pilotversuche in verschiedenen Ländern. Oder wenn Politiker aufgrund des öffentlichen Drucks zum Transatlantic Trade and Partnership Abkommen Einsicht in die Verhandlungsdokumente erhalten, anstatt sich nur von Konzernideologien hertreiben lassen zu müssen. Oder wenn die Panama Papers die gnädigen Herrschaften von Mossack und Fonseca in die Wüste schicken. Wenn die Werke eines Julian Assange oder Edward Snowden doch Eingang in die Öffentlichkeit finden. Wenn Zivilgesellschaft eine Bedeutung hat und in vielen Ländern der Welt Menschen in die Hände klatschen, weil medizinisches Personal einen Kampf gegen die Zeit und eine Pandemie angetreten hat. Wenn eine EU-Verordnung verabschiedet wird, die WhistleblowerInnen Schutz zusichern soll und Unternehmen und Staaten dazu verpflichtet, diesen einzurichten. Und. Wir waren dabei. On air. Der Wandel ist schon lange da. Österreich ist in einer speziellen Blase dahingehend, dass Veränderungen a. entweder verspätet eintreffen oder b. so weit wie möglich hinausgezögert werden. Weil da könnte sich ja was verändern. Da könnten ja alte Strukturen brechen und das will niemand, der von der Aufrechterhaltung dieser alten Strukturen lebt. Aber hey, wenn wir so weitermachen, dann helfen euch nur mehr Alkohol und Psychopharmaka. Sie wissen, wer es gesagt hat? Ja, haben schon mitgegessen? Nicht kurz. Nee, Herr Marz gesagt. Also das mit dem Saufen. Aber hey, Österreich hat den 3. Kanzler in einer Legislaturperiode und den 3. Gesundheitsminister. Und Außenminister und Arbeitsminister haben auch ein bisschen Volatilität gehabt. Bedenklich, dass die österreichische Bevölkerung sowas aushält, aber wenn sie eine Maske tragen sollen, dann drehen einige durch. Beschimpfen, bespucken Pflegepersonal, Ärztinnen. Übrigens twittern gerade so einige, dass sie sich weiterhin um ihre Patientinnen kümmern werden und auch gegen Rassismus und Rechtsextremisten nicht still sein werden. Während den Anfängen war noch nie ein linkes Dahergerede. Wir müssen aus der Nummer raus, und zwar schnell und am besten alle. Dafür braucht es Mut, Zuversicht, Freude, Liebe und viele. Eine andere Welt ist möglich. Und jetzt Dr. Peter Kruse.
Ja, das Erste mag vielleicht ein bisschen frustig sein, wenn man das da zurückspiegelt, aber ich glaube, es geht um eine grundsätzliche Änderung der Haltung gegenüber Macht. Man muss sich einfach mal klar machen, wie man mit Systemen umgeht. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir haben es hier mit einem nichtlinearen System zu tun. Wenn Sie mit einem Modell Kybernetik erster Ordnung arbeiten, also wenn Sie sagen, ich habe eine Zielvorstellung und ich habe eine Strategie und ich will sozusagen mein Ist zum Soll bringen, dann haben Sie eine Vorstellung von Macht, die in Ursache-Wirkungskontexten arbeitet. Und die große Frage an die Politik ist, kann man sich tatsächlich jenseits der institutionellen Zwänge auf die Grunddynamik einer Gesellschaft einlassen, die mit einem anderen Modell arbeitet? Also die Grundsatzfrage ist, passiert uns das nochmal, dass man in dem Moment, wo eine Kommunikation vertraulich gemeint ist und dann öffentlich gemacht wird, regt man sich dann auf, weil man sagt, das ist ein Fehler, oder sagt man, nein, das ist ein Beitrag zur Transparenz? Die Grundsatzfrage ist, wie gehen wir mit diesen Machtmitteln in Zukunft um? Und ich glaube, dass wir da eine grundsätzliche Änderung in den Einstellungen, in den Haltungen zur Macht brauchen. Das heißt, dass wir uns klar machen müssen, dass wir in Zukunft nicht mehr unsere Art von Kompetenz daraus ziehen können, dass wir ein unmittelbares Erreichen von Zielen vor uns haben, sondern es ist eine Interaktion mit eigendynamischen Systemen. Und das ist eine ganz, ganz andere Art des Umgangs. Also ich glaube, wir brauchen eine Haltungsänderung. Das gilt unter anderem eben auch für den Umgang mit Wirtschaftssystemen, denn da geht es um Risikoübernahme. Sie haben eben im Prinzip, als wir die Antworten gehört haben, im Hintergrund eigentlich ständig das Thema Kultur schwingen hören. Das ist eine Frage der Werte, die wir miteinander verwirklichen. Und diese Grundsatzfrage hätte ich dann schon an die Politik. Sind wir reif für die Eigendynamik dieser Systeme, ja oder nein? Das heißt, ich glaube, es geht ein Stückchen darum, die klassischen Prinzipien zu verlassen. Man muss es auch zulassen können, dass man mit Eigendynamiken arbeitet und dass man Menschen involviert, ohne sicher zu sein, was das Ergebnis ist. Wenn wir uns darauf nicht einlassen, wird das sehr, sehr schwer mit diesen Modellen. Ich glaube aber, dass die, und da kommen wir gleich zum zweiten Teil der Frage, ich glaube, dass die Systeme heute, die Netzwerke, aber noch eine Möglichkeit bieten, damit gescheit umzugehen. Ich glaube nämlich, dass wir in den Netzwerken inzwischen Gesellschaft abbilden und dass wir sozusagen die Dynamik von Gesellschaft in den Netzwerken erleben können. Wenn sich die klassischen Medien intensiv mit den Netzwerken auseinandersetzen, dann werden sie in der Lage sein, Veränderungen frühzeitig wahrzunehmen und wieder zusammenzufassen und in der Reflexion zur Verfügung zu stellen. Ich glaube einfach, dass die Netze nicht in sich schon in der Lage sind, intelligente Lösungen zu erzeugen. Aber ich glaube, dass sie ein hervorragendes Abbild sind für die Grunddynamik der Gesellschaft. Man muss sich einfach klar machen, in welchem Umfang wir inzwischen altersübergreifend die Menschen dort aktiv haben und in welcher Größenordnung die Menschen dort aktiv sind. Das heißt, wir haben hier eine Art Modellsystem dafür, wie Gesellschaft funktioniert. Und wenn man sich diesem System adäquat zuwendet, dann bekommt man, glaube ich, mit, wo sich in Zukunft Resonanzmuster darstellen und wo sich Dinge aufschaukeln können. Das heißt, die große Bitte ist, seien Sie möglichst dicht dran an diesen Systemen, dann bekommen Sie auf der Werteebene Änderungen mit, die erst danach auf der Verhaltensebene sichtbar werden. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe, die jeder von uns hat, möglichst nah dran zu sein an diesen Systemen. Ich glaube einfach, das ist eine Basiskompetenz, die wir in Zukunft brauchen, ob das jetzt wirtschaftlich oder eben auch politisch ist, ist Empathie. Ein möglichst hohes Einfühlungsvermögen in die Dynamik dieser Systeme erlaubt mir ein rechtzeitiges Reagieren. Wenn Sie über Zukunftsprognosen nachdenken, bitte glauben Sie nicht, dass Sie bei einem nichtlinearen System heute noch in der Lage sind, langfristig Zukunftsprognosen zu machen. Das geht nicht. Aber wenn wir sozusagen nah dran sind an den Wertesystemen und den Entwicklungen der Wertesysteme der Menschen heute, dann sind wir nah dran an den Menschen, die die Zukunft bestimmen. Das heißt, die einzige Form der Prognose ist die Empathie in die Wertemuster heute. Und ich glaube, da kommt den klassischen Medien eine gewaltige Aufgabe zu. Denn diese Form der, wenn Sie so wollen, qualitativen Bewertung kriegen Sie nicht über das Internet geliefert. Das Internet ist hochdynamisch, das Internet ist mit Sicherheit sehr mobilisierend und hochgradig vernetzt. Aber der Bewertungsteil ist im Internet einfach noch nicht adäquat ausgebildet. Das heißt, wir sind weiterhin an redaktionelle Arbeit gebunden. Nur sollte sich die redaktionelle Arbeit eben sehr stark der Grunddynamik der Netze zuwenden, um zu verstehen, wohin die Reise geht. Ich würde an dem Punkt auch gerne einen Vorschlag machen dafür, wo ich glaube, dass wir Forschung investieren sollten. Wir haben im Netz die Möglichkeit, aus den dort bestehenden Daten Informationen zu bekommen über die sich entwickelnden Dinge wie nirgendwo anders. Ich glaube, es sollte sozusagen eine extreme Forschungsaufgabe sein, diese Form von Data Mining optimal zu machen. Nur wenn wir das dann können und vielleicht sogar mit einer Idee der semantischen Form der Analyse, dann haben wir natürlich ein verschärftes Datenschutzproblem. Weil das ist wirklich eine Form von Macht, die über die Netze entsteht. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber wenn Sie zum Beispiel nur bei so einer simplen Sache wie Google Insight regelmäßig reingehen, bekommen Sie eine Ahnung davon, wohin sich Themen entwickeln. Das heißt, dieses Netz ist eine unglaubliche Quelle an Informationen, wenn man sich diesem Netz offen und mit einer gewissen Neugier zuwendet. Letztlich bleibt die Aufgabe dann aber, daraus eine sinnvolle Form von Musterbildung zu machen. Und diese Aufgabe leistet das Netz alleine eben heutzutage noch nicht. Das heißt, in dem Sinne sind die klassischen Medien hochgradig gefordert. Es geht nur darum, dass sie sich dieses Mittels bedienen, so wie sich die Menschen im Allgemeinen schon anfangen, dieses Mittels zu bedienen. Weil ich glaube, dass wir zurzeit eine Situation haben, wo die Menschen über die Netze ein höheres Selbstbewusstsein über gesellschaftliche Prozesse bekommen. Das heißt, ich kann relativ sicher vorhersagen, dass wir eine Repolitisierung der Gesellschaft bekommen, aber nicht bezogen auf die klassische institutionelle Politik, sondern bezogen auf die Selbstwahrnehmung einer Gesellschaft und auf die Bereitschaft, sich dann mehr einzubringen. Und wenn die Politik keine Antwort gibt auf diese Form der Involvierung, dann bekommen wir ein Riesenproblem. Wenn da permanent ein Netz ist, was wirkt wie das Versprechen auf Beteiligung, und wenn ich dann nicht beteilige, dann erzeuge ich Frust. Und zwar nicht Frust bezogen auf Politik, sondern Frust bezogen auf Politiker. Und das ist ein großer Unterschied. Das heißt, Ihre Aufgabe ist es, die Bereitschaft der Menschen, sich demokratisch zu engagieren, wieder neu zu nutzen. Die also auf andere Art einzuladen. Und da kommen wir dann wieder zu einer Forschungsfragestellung. Die erste war, wie kann ich die vorhandenen Daten gescheit zu Musterbildungen analysieren? Und die zweite ist, welche Mittel und Wege der Involvierung von Menschen über das Netz kann ich denn haben? Wie kann ich die kollektive Intelligenz dieser Netze nutzen? Und wenn Sie dann sagen, geben Sie mir doch bitte die Antwort darauf, dann sage ich, die kann man noch nicht richtig geben, weil das ist Future Research. Da müssen wir uns das als Aufgabe nehmen, dort Weiterentwicklung zu betreiben. Die Netze sind noch in einem sehr, sehr frühen Stadium. Sie können sozusagen auf der einen Seite mobilisieren, gar keine Frage. Sie machen Vernetzungsdichte, gar keine Frage. Aber uns fehlen einfach immer noch die Bewertungsmechanismen im Netz. Über reine Statistik sollten wir das nicht tun, weil Statistik funktioniert nur dann, wenn derjenige, der die statistische Bewertung vornimmt, im Mittel intelligenter ist als Zufall. Und das können wir tatsächlich nicht unbedingt sozusagen sicher machen, dass das so ist. Also müssen wir uns Gedanken machen darüber, wie wir die Intelligenz der Netze maximal nutzen und wie wir das Ganze bauen. Also wir haben auf der einen Seite die Wahrnehmungsfunktion der Netze und die können alle benutzen, die in der Gesellschaft sind. Und wir haben auf der anderen Seite die Chance und vielleicht die Aufgabe, über Involvierung die kollektive Intelligenz der Netze nutzbar zu machen. Dankeschön.
Das war also Dr. Kruse und das war 2010. Na dann, Grüße zu dieser 1000. Sendung von Radio Attac. Sind seit Dr. Kruse 12 Jahre vergangen, so sind es 20 Jahre her, als wir uns im Herbst 2002 zusammensetzten, um Radio Attac zu erfinden. Ein paar Monate später, es war der 13. Februar 2003, funkte die erste Ausgabe durch den Äther. Damals fuhren wir noch mit einer selbstgebrannten CD ins Studio von Radio Orange in Wien. Heute exportieren wir Radio Attac via 19 Sender nach Deutschland, in die Schweiz und nach Italien. Damals waren wir guter Dinge. Heute denke ich mir manchmal, wir sollten auf naiv, blind oder so umformulieren. Nur eines steht wie ein Fels in der Brandung. Eine andere Welt ist möglich. Muss möglich sein. Zum Abschluss nun ein Ausschnitt aus der Festrede von Ilja Trojanow, die er bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele gehalten hat. Der Ton des Krieges, die Tonarten des Friedens. Aus Kostengründen konnten wir uns leider den Originalton, er gehörte dem ORF, nicht leisten. So hat unser Kollege Paolo Fornaroli folgenden Ausschnitt eingelesen.
Es gibt einen kalten Krieg und es gibt einen heißen Krieg. Und beide finden im versehrten Frieden statt. Wenn wir wissen, oder zumindest wissen sollten, wie sehr der Krieg alles negiert, was uns wertvoll ist, wieso bekämpfen wir ihn nicht entschiedener in Friedenszeiten? Wieso werden Soldaten und Generäle im öffentlichen Raum geehrt, mutige Deserteure hingegen totgeschwiegen, abgesehen von einem einzigen Mahnmal in Wien, das wie ein Alibi wirkt, errichtet nach 60 schamhaften Jahren? Und was bringen wir den Kindern bei? Vor einigen Wochen habe ich zu einer Schullektüre gegriffen, mit der ich einst 6 Monate lang gequält wurde. Julius Caesar, De Bello Gallico. Ich las das erste Kapitel, auf Deutsch. Es war entsetzlich. Dieser Unterrichtstext ist eine Apologie des Massenmords, verfasst mit der gefälligen Selbstherrlichkeit eines siegreichen Feldherrn. Und so etwas mussten wir durchpauken. Warum? Um das lateinische Wort für Abschlachten zu lernen? Interficere. Es kommt oft genug vor. Um es konjugieren zu können? Interficio, interfeci, interfectus. Am wichtigsten? Interfecurunt. Es wurden alle abgeschlachtet. Was haben wir aus den Katastrophen des 20. Jahrhunderts gelernt, wenn nicht dies? Nationalismus führt zu Krieg, unweigerlich, nur eine Frage der Zeit. Nationalism kills, verkündet ein Plakat in England, als das Land 1975 über den EU-Beitritt abstimmte. Diese Lehre wird immer wieder vergessen. Im Jahr 2022 können wir nur mehr zerknirscht sagen, quod erat demonstrandum, und uns trösten mit einer beschwingten Humanum errare est, oft zitiert, stets ulfunständig. Denn bei Augustinus heißt es, Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere. Was ich übersetzen kann, Julius Caesar sei Dank, Irren ist menschlich, durch Arroganz zum Irrtum zu verharren, jedoch teuflisch. In Friedenszeiten streift der Tod manchmal als Geld getarnt durchs Land, sabotiert Traditionen, vergiftet das natürliche Rechtsempfinden. Der heiße Krieg, das ist zum Beispiel die Extraktion, damit ist nicht nur das Herausziehen eines Zahns gemeint, sondern auch das Ausbuddeln von Bodenschätzen. Der Grund für die systematische Gier unserer Zeit liegt unter der Erde. Wir können uns nehmen, was uns untertan sein soll. Wir haben Techniken entwickelt, um in kürzester Zeit sehr viele Schätze herauszuholen. Was in Millionen von Jahren entstanden ist, verbrauchen wir in einem Jubeljahr. Nickel etwa. Gefördert beispielsweise durch einen Bergbaukonzern namens Solway. Nur wer glaubt, es wäre akzeptabel, die Sparkasse zu überfallen, um Fidelio auf die Bühne zu bringen, kann so tun, als wäre Sponsoring wertneutral. Darf sich die Kunst von mafiös organisierten Konzernen oder von Firmen finanzieren lassen, die brutale Ausbeutung betreiben von Mensch und Natur? Nein, wir müssen stets genau hinschauen, auch nach Guatemala, auf einen See, wo die Fische tot auf dem Wasser treiben. Weswegen es richtig und richtungsweisend war, dass die Festspiele in diesem Fall eine unabhängige Untersuchung in Auftrag gegeben haben, die zu einem Abbruch der Beziehungen zu Solway geführt hat. Ich war nicht an diesem See und weiß wenig über Nickel, aber ich war in Sierra Leone, wo Diamanten abgebaut werden und kann berichten, wie Extraktion funktioniert. Es könnte Sie interessieren. Aus der Ferne sehen die Erhebungen wie Hügel aus. Aus der Nähe erweisen sie sich als Geröllhalden, bis zu 50 Meter hoch. Steht man mitten in Koidu City, links die Commercial Bank und rechts unten die Union Bank, sieht man am Ende der Flucht einen dieser Halden. Auf einmal versteht man das deutsche Wort Bergbau, wortwörtlich. Wenn die Sprengungen erfolgen, erzittert die ganze Stadt, erbeben alle Häuser. Straßen werden blockiert, alle Arbeit ruht, die Mine herrscht über alles. Die Erde unter Koidu City birgt Diamanten. Oft wird behauptet, die Menschen vor Ort hätten nichts von den Bodenschätzen. Das ist falsch, sie haben gravierende Nachteile. Statt Wohlstand, wirtschaftliche Stagnation und Verarmung. Nach einem langen Bürgerkrieg, finanziert von diesen verfluchten Diamanten, auch Blutdiamanten genannt. Das Prinzip ist einfach. Sklaven und Söldner. Die einen holen die Diamanten aus der Erde, die anderen schützen die Ausbeutung. Die Minengesellschaft hat nichts für die Stadt und die Region getan. Es ist keine Infrastruktur sichtbar. Die lokale Bevölkerung ist aus Sicht der Konzerne überflüssig. Sie wird als Arbeitskraft zunehmend weniger benötigt. Zudem ist sie im Weg, denn die Vorkommen liegen unter der Stadt und den umliegenden Dörfern. Vor einer der Geröllhalden sitzen 30 Frauen auf Felsbrocken, erschöpft nach einem langen Tag der steineklopfenden Monotonie. Sie haben keine Werkzeuge außer einigen Hämmern und Hacken. Die Beine sind zerschnitten, die Hände schwelig und jede einzelne schaut 10 Jahre älter aus, als sie ist. Sie besitzen kein Land und andere Arbeit gibt es nicht. Dieses gewalttätige Verfahren wird Okkupationswirtschaft genannt. Gemeint ist die hemmungslose Nutzung herrenloser Güter. Zitat: In Guatemala tauschen wir unseren Reichtum an Bodenschätzen gegen Brotsamen aus. Zitat Ende, notiert der Anwalt Rafael Maldonado in einem Facebook-Eintrag am 12. November 2021. Zitat: Das Bergbauunternehmen verdient Milliarden im Jahr und zahlt uns Almosen, während es Zerstörung und Verschmutzung hinterlässt. Zitat Ende. Gelegentlich gibt es Proteste. Der Ausnahmezustand wird ausgerufen, die Armee marschiert ein und danach kehrt wieder Friedhofsruhe ein. Was in Guatemala und Sierra Leone geschieht, ist permanenter Krieg gegen unsere Mitmenschen, gegen die Natur. Vor wenigen Wochen erklärte der UN-Generalsekretär, wir müssten endlich unseren sinnlosen und selbstmörderischen Krieg gegen die Natur beenden. Ein Krieg, bei dem das Notwendige und Schöne vernichtet wird, oft um Überflüssiges zu schaffen. Die zynische Erwiderung, wer unter uns habe schon saubere Hände, darf nicht gelten. Wenn Wohlstand nur entstehen kann, indem Mitmenschen geknechtet werden und Natur zerstört wird, dann wird es höchste Zeit, das System zu ändern und nicht nur die Sponsoring-Regeln.
Alles dann. Baba. Und los, euch nichts gefallen.
Radioattack gibt es auch im Internet unter www.radioattack.at.
Guten Tag, wir haben gehört, Laura hat ein Geldproblem. Wir haben die Lösung. Wir brauchen ein Endlager für unsere radioaktiven Brennstäbe. Sie hätten doch einen Keller. Für 20'000 Franken würden wir den mieten.
Guten Tag. Wir von der Organisation «Die Herzen des Lichts» sind gern bereit dazu, die absolute Wahrheit der Wahrheit von unserem Guru mit der ganzen Welt zu teilen. Am meisten Mitglieder und Spender haben wir bereits in Afrika und seit wir in den USA verwaltet werden, ist auch Sarah Palin bei uns dabei. Jetzt suchen wir aber noch Plattformen in Europa und möchten darum fragen, ob wir im Radio Lora am Sonntagmorgen vielleicht 10 Minuten könnten haben für etwa 10'000 Franken pro Monat für das Wort zum Sonntag von «Die Herzen des Lichts».
Die Herzen vom Licht, die wollen wir nicht.
Männer und Frauen,
Wir von der SVP finden, vieles muss einmal ins rechte Licht gerückt werden. Darum beantragen wir 4 Stunden Sendezeit auf Radio Aura am Sonntagmorgen vom 8. bis 12. Dafür zahlen wir euch pro Sonntag.